Herzlich willkommen zu ProfCast, dem Podcast für seltene Erkrankungen und ihre Therapien. Mein Name ist Matthias Schönermark. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der SKC Beratungsgesellschaft in Hannover und unterrichte als Professor für Medizinmanagement an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Unser heutiger ProfCast befasst sich mit zwei Veranstaltungen, zwei Kongressen, die im März stattgefunden haben. Das war zum einen der Advanced Therapies Kongress in London und zum anderen der World Congress on Evidence Pricing and Access, der in Amsterdam stattgefunden hat. Beide Kongresse hatten Medizin für seltene Erkrankungen als eines ihrer Hauptthemen. Und ich werde heute unterstützt von Frau Dr. Lydia Frick, die Managerin Market Access bei SKC ist und mit ihrem Kollegen Dr. Ingo Handke den Kongress in London besucht hat. Und ich selbst war beim EPA-Kongress in Amsterdam und werde darüber berichten. Zunächst fangen wir mit dem Kongress in London an und ich bitte deswegen Lydia um ihren Bericht. Lydia, vielen Dank, dass du da bist und wir sind sicher alle ganz gespannt. Was gab's Neues in London? Was ist berichtenswert? Was ist bedenkenswert?
Vielen Dank, Matthias, für die einleitenden Worte. Ich teile natürlich gern unsere Key Learnings und Einsichten aus 2 Tagen Advanced Therapies Congress in London. Für alle, die diesen Kongress nicht so gut kennen, der Advanced Therapies Congress ist Europas größte Konferenz zu Zell- und Gentherapien mit 2000 Teilnehmenden und zahlreichen Ausstellern und Referentinnen und Referenten. Auch die innovative Startup-Szene ist dort stark vertreten. Und mit Beiträgen von innovativen Pharmaunternehmen, Forschenden, Klinikerinnen und Klinikern, akademischen Institutionen, Patientenorganisationen, HTA-Behörden, Payer-Organisationen und Zulassungsbehörden ist dort wirklich die gesamte Wertschöpfungskette der Entwicklung von Zell- und Gentherapien repräsentiert. Die wesentlichen Themen, die die Pharmaunternehmen und auch andere Stakeholder hinsichtlich der Entwicklung und Verfügbarkeit von ATMPs umtreiben, sind erstmal das Thema Pricing und Access. Wie kann die Erstattung von ATMPs gestaltet werden, damit möglichst viele Patientinnen und Patienten Zugang zu diesen Therapien erhalten? Manufacturing war ein großes Thema. Wie können die Herstellungskosten und die Supply Chains optimiert werden? Und bei der Forschung und Entwicklung kamen wissenschaftliche Herausforderungen zutage, wie beispielsweise die Effizienz von Vektoren bei Gentherapien oder entzündliche Prozesse als Nebenwirkungen. Da stellt sich also die Frage, wie können diese wissenschaftlichen Herausforderungen gemeistert werden? Und das hat für mich so gezeigt, dass es bei den ATMPs wie bei kaum einer anderen Therapieform die große Herausforderung gibt, dass sich die zugrunde liegende Wissenschaft und Forschung, ja sogar zum Teil Grundlagenforschung, parallel zu den Fragen zur kosteneffizienten Herstellung sowie Erstattung und Zugang zu diesen Therapien entwickeln. Das macht also die ATMPs für mich einzigartig, weil die Unternehmen, die sich mit diesen Therapien beschäftigen, letzten Endes die Herausforderungen aus beiden Bereichen gleichzeitig meistern müssen. Dementsprechend haben wir hier auch viel wissenschaftliche Leidenschaft und Aufbruchsstimmung erlebt und würden uns natürlich wünschen, dass die Diskussionen und die Anregungen aus den verschiedenen Bereichen der ATMP-Entwicklung auch in der Praxis und hoffentlich auch in der politischen Landschaft Früchte tragen werden. Die Zulassungsbehörden sind definitiv bestrebt, die Zulassungsprozesse für ATMPs zu straffen und die Kollaboration zwischen den Ländern, insbesondere zwischen EMA, FDA und PMDA, zu verbessern, um einen schnellen Marktzugang dieser innovativen Therapien zu unterstützen. So wolle die FDA zukünftig auch Surrogat-Endpunkte für die Zulassung von ATMPs akzeptieren, was wohl bislang nicht der Fall war. Leider ist eine Marktzulassung in der Regel nicht direkt mit den Entscheidungen über die Erstattung verknüpft, sodass die Zulassungsbehörden hier auch andere wichtige Stellschrauben sahen. So seien laut FDA die Kosten für die Materialien zur Herstellung und auch die Komplexität der Entwicklung von ATMPs nach wie vor sehr hoch. Ein Quantensprung bei der Herstellung und Charakterisierung von Zell- und Gentherapien sei nötig, da die Entwicklung von ATMPs momentan beispielsweise für akademische Institutionen oder auch kleinere Unternehmen schlichtweg zu teuer sei. Beim Thema Pricing und Access war für uns insbesondere eine Vortragsreihe und auch Panel-Discussion zum Thema Evidence, Pricing und Access unter der Leitung von Dr. Alexander Natz, dem Generalsekretär von UCOPE, interessant. Hier hat sich gezeigt, dass es ein Proof of Concept für ATMPs gibt und die Forschung in diesem Bereich macht sehr gute Fortschritte. Nichtsdestotrotz haben wir in Europa nach wie vor das Problem, dass es 27 verschiedene Erstattungssysteme innerhalb der EU gibt, mit großen Unterschieden bei der Verfügbarkeit von innovativen Therapien in den einzelnen Ländern. Deutschland sei zwar aufgrund der Erstattung direkt ab dem Zeitpunkt des Launches immer noch der attraktivste Markt. Und Dilip Patel von Autolus Therapeutics sagte dazu, dass es hilfreich sei, den Investoren dann auch vermitteln zu können, dass man in Deutschland ab dem ersten Tag Umsatz generieren kann. Dennoch liege Europa momentan klar hinter den USA, wenn man sich die Zahlen der zugelassenen ATMPs und der laufenden klinischen Studien mit ATMPs anschaut. Und das, obwohl einmal, es gab eine Zeit, in der viele ATMPs zuerst in Europa verfügbar waren. Die Situation für die Forschung ist gut in Europa, aber der Transfer in die Erstattung sei schwierig. Und dadurch haben wir in Europa momentan einen Wettbewerbsnachteil, den auch die EU-Kommission bereits erkannt habe. Als eine Lösung für eine verbesserte Verfügbarkeit von ATMPs in der EU wurde angeregt, Gesundheitsversorgung über die Grenzen hinweg zu ermöglichen, was insbesondere bei Einmaltherapien natürlich gut umsetzbar wäre. So könne man beispielsweise adressieren, dass es in kleineren Staaten wie Luxemburg zum Teil keine spezialisierten Zentren für die Anwendung von Zell- und Gentherapien gibt oder auch die Problematik, dass einige Therapien aufgrund der komplexen Anwendung ausschließlich in einem Zentrum in Europa eingesetzt werden können. Hinsichtlich der HTA-Prozesse wurde ein Mentalitätswandel gefordert, um den Wert, den ATMPs für die Patienten und die Gesundheitsversorgung bringen, ausreichend zu würdigen. ATMPs sollten demnach nicht einfach genauso bewertet werden wie Standardtherapien. Und auch die strikten Leitplanken, die durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in Deutschland jetzt gelten, können Innovationen in Deutschland bremsen und wurden damit auch eindeutig kritisiert. Es sei aber auch klar, dass die Hersteller von ATMPs nun, wo immer mehr solcher Therapien in den Markt kommen und auch mehrere ATMPs für eine Indikation zur Verfügung stehen, in naher Zukunft schon direkt vergleichende Evidenz für die Bewertung generieren müssen. Das ist im Moment noch nicht so etabliert, aber es wurde deutlich, dass in der Zukunft randomisierte, kontrollierte Studien durchgeführt werden müssen, um die HTA-Prozesse auch zu überstehen. Insbesondere auch, wenn es darum geht, sich aus dem Bereich der seltenen Erkrankungen herauszubewegen. Abzuwarten bleibt nun auch, welche Auswirkungen ein von der EU-Kommission geplanter Gesetzesentwurf haben wird, der im Zuge der EMA-Zulassung eine zusätzliche Bewertung des medizinischen Bedarfs bei Orphan Drugs vorsieht. Hier liegt die Befürchtung nahe, dass eine Bewertung des medizinischen Bedarfs in der jeweiligen Indikation als niedrig die betroffenen Pharmaunternehmen in eine schlechtere Ausgangsposition für Preisverhandlungen bringen könnte. In einer Roundtable-Discussion wurde zudem noch unterstrichen, dass innovative Vertragsmodelle wie Pay-for-Performance-Modelle bei der Erstattung von ATMPs eine wichtige Rolle spielen werden. Und hier bedarf es eigentlich in ganz Europa einer Öffnung der Payer-Organisationen, solche innovativen Verträge auch abzuschließen. Und es wurde betont, wie wichtig es für die Entwickler von ATMPs ist, sich früh Beratung bei den HTA-Behörden einzuholen, am besten schon bevor man in die klinische Entwicklung der Medikamente übergeht, um die bestmögliche Evidenz für den späteren HTA-Prozess zu generieren. Unser Fazit aus 2 Tagen Advanced Therapies 2023. Die Forschung im Bereich der ATMPs macht große Fortschritte. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die aktuellen Schwierigkeiten bei der Entwicklung der ATMPs überwunden sind. Die Zulassungsbehörden sind definitiv bestrebt, die Zulassung von ATMPs so weit wie möglich zu beschleunigen. Aber auf der Seite der HTA-Behörden gibt es mehr Handlungsbedarf. Es muss ein Umdenken bei der Bewertung von Zell- und Gentherapien stattfinden, die aufgrund ihrer komplexen und einzigartigen Wirkweise eben nicht wie vertraute Therapieformen bewertet werden können. Europa ist und bleibt wahrscheinlich ein Flickenteppich, wenn es um die Verfügbarkeit und Erstattung von innovativen Therapien geht. Hier ist es eine Frage des politischen Willens, die Gesundheitsversorgung über die Grenzen hinweg zu verbessern. Und für Unternehmen, die in Deutschland ihre ATMPs auf den Markt bringen wollen, ergeben sich aus unserer Sicht bei der strategischen Aufstellung mit Perspektive auf die Nutzenbewertung und Erstattungsbetragsverhandlungen folgende Schlussfolgerungen. Eine klare Nische für das jeweilige Produkt zu definieren, erhöht die Chancen auf einen auskömmlichen Erstattungsbetrag. Für eine kleine Patientenpopulation mit dem höchsten medizinischen Bedarf lassen sich die aktuell noch sehr hohen Kosten für ATMPs am besten argumentieren und der Budget-Impact durch diese Therapien bleibt trotzdem überschaubar. Das sollte bereits bei der Wahl des angestrebten Labels berücksichtigt werden, um später Fragen nach dem Unterschied zwischen der Zulassungspopulation und der eigentlichen Zielpopulation zu vermeiden. Und frühe Beratung, beispielsweise beim GBA in Deutschland, ist wichtig, um den HTA-Prozess erfolgreich zu absolvieren. Wir als SKC unterstützen Unternehmen natürlich gern bei diesem Beratungsprozess und auch bei der Strategieentwicklung für den Market Access in Deutschland. Und an der Stelle möchte ich auch gerne auf unsere White Paper hinweisen zu den Herausforderungen im Market Access von Gentherapien und auch zum Thema anwendungsbegleitende Datenerhebung. Diese White Paper können Sie sich kostenfrei auf unserer Website runterladen.
Ja, ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Frick. Und ich berichte jetzt über den World Evidence Pricing und Access Kongress, der vom 21. bis 23. März in Amsterdam stattfand. Das ist ein Kongress, der schon mehrfach veranstaltet wurde. Die Veranstalter berichten von über 2000 Teilnehmern, was sich natürlich nicht unbedingt überprüfen lässt. Der Teilnehmerkreis bestand sicher Hälfte Berater, die andere Hälfte aus der Industrie, ganz, ganz wenige Patientenorganisationen und eigentlich niemanden aus der Klinik. Ein paar versprengte Vertreter gab es aus den sogenannten Authorities, das heißt also von Zulassungsbehörden bzw. HTA-Behörden wie dem GBA oder dem NICE in Großbritannien oder der HAS in Frankreich. Der Kongress nennt sich World Evidence Pricing and Access Congress, aber der klare Schwerpunkt war Europa mit einer deutlichen Ausrichtung, was die Teilnehmer anging, von Großbritannien. Ein paar Amerikaner waren vertreten, aber überhaupt keine Asiaten. Also World ist in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist so, dass der Kongress vormittags Plenumsitzungen hat, also wo alle zusammenkommen mit entsprechenden Keynote-Speeches und es sich dann aufteilt in verschiedene Tracks, die parallel laufen, die überschrieben waren HTA, Evidence, Advanced Therapies, Orphan Drugs, Pricing. Und das macht es dem einzelnen Teilnehmer dann schwer, weil man nicht immer alles interessant ist in einem Track. Man muss also ein bisschen hin und her springen. Das ist eine Anforderung an die Logistik. Das hat einigermaßen gut geklappt. Aber was ich feststellen konnte, ist, dass es eine ganze Menge Redundanzen gab auf diesem Kongress. Und das hat damit zu tun, dass sich vieles um nur eine Handvoll Themen rankt, die man dann eben von unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann, also sei es von der methodischen Perspektive HTA oder von der Perspektive eben spezifischer Indikationen wie Orphan Drugs oder spezifischer Medikamente wie den Advanced Therapies, sprich den Gen- und Zelltherapien. Was auffiel, war, dass die Branche sehr verunsichert ist. Es ist also sehr, sehr unklar, wie die Zukunft ausschaut. Es gibt erhebliche Unsicherheiten und Fragen hinsichtlich der anstehenden oder laufenden politischen Prozesse. Das heißt, dass eine Industrie, die natürlich darauf angewiesen ist, eine gewisse Planungssicherheit zu haben, weil es eben im Schnitt 8 bis 10 Jahre braucht, bis ein neues Medikament von der Patentierung dann schließlich den Markt und damit den Patienten erreicht, dass diese Industrie jetzt lernen muss, mit erheblichen Unsicherheiten umzugehen und die entsprechend zu managen. Das ist sicherlich auch noch überlagert durch das allgemeine gesellschaftliche Phänomen dieser Zeit, dieser Tage, aus der Pandemie kommend, Krieg in Europa, all das trägt sicherlich nicht gerade zu einem Sicherheitsgefühl bei. Aber die Zeiten für die Industrie gehören der Vergangenheit an, dass man eine hohe Planungssicherheit über Dekaden hinweg hatte, sondern man muss jetzt lernen, mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Und das spielt zurück natürlich auf die Studienplanung, auf die Entwicklung eines Medikaments, auf die Planung, wie es in den Markt kommt, auch auf die Bepreisung und die Vergütung, also das Reimbursement und damit insgesamt auf den Business Case, also die Frage, wie kann man damit Geld verdienen und wie mache ich mein Business Planning. Das beste Gegengift gegen Unsicherheit ist strategisches Denken und strategische Planung in Szenarien. Und von daher ergibt sich eine erhebliche strategische Herausforderung für die Industrie, die aus meiner Sicht das jetzt wird lernen müssen. Man sieht diese Unsicherheiten, also dieses volatile Element, auch in politischen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Nur drei Beispiele, die auch bei diesem Kongress eine Rolle gespielt haben. So hat das Vereinigte Königreich eben bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit Kanada, Australien, der Schweiz und Singapur, also eine ganz interessante Konstellation, ein gemeinsames Bewertungsverfahren entwickeln wollen für neue Medikamente, also weltumspannend, wenn man so will, dass also sich diese fünf Länder eben zusammentun, um ähnlich wie ein EU-HTA-Verfahren gemeinsam für ihre jeweiligen Wirtschaftsräume eine Nutzenbewertung durchzuführen. Oder wir lernen, dass Spanien neue HTA und Preisfindungs- und Vergütungsprinzipien jetzt in Kürze einführen wird, die deutlich methodischer hinsichtlich gesundheitsökonomischer Betrachtungen sind. Also dass es hier auch um ICER, um Kosteneffektivitätsgrenzen gehen wird. Und wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, wie das sogenannte Orphan-Privileg in Deutschland auch sukzessive unterminiert wird, sei es durch die Gesetzgebung oder eben auch durch Notwendigkeiten, die auf der Basis von Gerichtsurteilen, hier spezifisch das Rapiscan-Urteil des Bundessozialgerichts, entstehen. Also sind das in den einzelnen Ländern wirklich unsichere, volatile Verhältnisse. Und das ist etwas, was die Industrie, die neue Medikamente entwickelt, sehr, sehr umtreibt. Das führt eben auch dann zu diesen Redundanzen, dass diese großen Themen in den einzelnen Tracks besprochen werden. Ich möchte drei herausgreifen, die für mich besonders prominent waren. Das erste Thema ist das anstehende Verfahren einer gemeinsamen europäischen Nutzenbewertung. Also ein EU-HTA-Verfahren, wobei hier muss man sprachlich präzise sein. Was sich eben herausstellt, ist, es wird sich nicht um eine Bewertung handeln, sondern es geht um Health Technology Assessment und nicht Appraisal, sondern es scheint eben so zu werden, dass es zwar eine gemeinsame Auswertung der Studiendaten geben wird nach den jeweiligen, aber dann doch individuellen PICO-Schemata der nationalen Behörden, aber eben keine Bewertung in entsprechenden Kategorien. Das obliegt dann den einzelnen Mitgliedstaaten. Und das ist natürlich insbesondere vor dem Hintergrund einer jetzt schon bestehenden hohen Heterogenität in Europa hochproblematisch. Also es ist auch in einigen Vorträgen darauf hingewiesen worden, dass beispielsweise 93% aller neuen Medikamente in Deutschland für Patienten zur Verfügung stehen, während das in Lettland nur für 16% dieser Medikamente gilt. Also wir haben hier erhebliche Unterschiede. Zum Beispiel, dass in der Onkologie, also in einem hochdynamischen Therapiefeld, die nationalen Leitlinien in Deutschland auch sehr dynamisch gehandhabt werden. Das heißt also, zweckmäßige Vergleichstherapien sich meistens an den neuesten etablierten Medikamenten orientieren, werden beispielsweise in Ungarn und Rumänien noch alte Chemotherapie-Schemata aus den 80er Jahren als zweckmäßig und als Standard of Care gelten. Also hier gibt es erhebliche Verwirrungen und das bedeutet natürlich, dass eine Harmonisierung im Sinne einer Nutzenbewertung schwierig werden wird und auch weiterhin in den Ländern es dann zu einer individuellen nationalen Interpretation, also einer tatsächlichen Bewertung kommen wird. Das ist ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema gewesen und immer dann, wenn Unsicherheit vorherrscht, sprießen wilde Hypothesen. Und es gibt prädiktive Modelle, die entwickelt werden, aber die aus meiner Sicht keine große Validität besitzen. Das Fazit aus dieser Situation ist eigentlich die Empfehlung, dass man sehr, sehr früh anfangen muss. Also früh im Entwicklungsprozess, noch früher sicher als der Zulassungsprozess, eben solche Szenarien zu entwickeln und strategische Handlungsoptionen aufzubauen, dass man möglichst umfassend startet, das heißt eben auch unter Berücksichtigung der einzelnen Stakeholder, hier insbesondere der Patientenperspektive. Das ist, denke ich, sehr deutlich geworden. Und dass es erhebliche organisatorische Anpassungen braucht in den pharmazeutischen Unternehmen, um Effizienzen zu heben, also um möglichst diesen Prozess effizient durchzuführen, um Verschwendung zu vermeiden. Und es braucht eben auch deutliche methodische Anpassungen, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung von Standard of Care und Vergleichstherapie, also Komparatorszenarien für die einzelnen Pico-Schemata. Und hierfür zeichnen sich aber Lösungen ab, die man entwickeln kann oder entwickeln sollte. Aber das sollte jetzt sehr frühzeitig geschehen. Und es ist zu vermuten, dass es einige Unternehmen gibt, die ja einige Federn lassen werden, indem sie das auf die harte Tour lernen. Also frühzeitig planen, Szenarien entwickeln, ist sicherlich das Gebot der Stunde. Interessant war als Sidetrack, wenn es um Bewertung von modernen Therapien in Europa geht, auch noch eine Übersicht und eine Diskussion der digitalen Gesundheitsanwendungen. Hier ist Deutschland mal führend, das ist ja nicht überall so bei modernen Therapien, aber durch die DIGA-Regelung ist Deutschland hier ein Beispiel und hat sehr viel Erfahrung jetzt schon gesammelt, wie man mit digitalen Gesundheitsanwendungen umgeht. Und dieses Beispiel zitieren viele Länder und interessieren sich dafür. Zweiter großer Aspekt ist eher ein methodischer, die Frage der Kosteneffektivität. Kosteneffektivität ist ja eine Methode, um Input- und Output-Parameter ins Verhältnis zu setzen. Also welche Effektivität wird zu welchen Kosten eingekauft? Dann hat man eine Grundlage dafür, auch entsprechende politische Entscheidungen zu treffen, indem man zum Beispiel Kostengrenzen einzieht. Es wird allgemein erwartet, dass Kosteneffektivitätsberechnungen zunehmen werden, also an Bedeutung. Dass also mehr und mehr nationale Systeme diese Berechnungen zu Rate ziehen oder zur Grundlage ihrer Entscheidung über die Vergütung des Reimbursement machen wollen. Möglicherweise eben auch mit Thresholds, also Grenzwerten für inkrementelle Kosteneffektivitätsverhältnisse, die sogenannten ICERs. Natürlich ist problematisch bei diesen Berechnungen, welches tatsächlich die Quellen sind, ob die Daten tatsächlich vorhanden sind, also welches sind die Inputgrößen. Die Outputgrößen sind ja in aller Regel klar, wobei die Patientenrelevanz als ein besonderer Faktor ja immer durchaus zu diskutieren ist. Apropos Patientenrelevanz, die Patientenperspektive ist auch für diese Kosteneffektivitätsanalysen ein ganz wichtiger Aspekt. Also was kommt tatsächlich beim Patienten an? Was hat der Patient davon? Und was ist dann das jeweilige System bereit, dafür zu bezahlen? Hier ist problematisch zu sehen, dass ja diese Thresholds natürlich politisch festgelegt werden und sich möglicherweise auch in den einzelnen Ländern unterscheiden, was wiederum die Heterogenität der europäischen Landschaft entsprechend fördert. Und man muss sich eben frühzeitig damit beschäftigen, welche Dimensionen die einzelnen Inputgrößen denn haben können. Also wie baue ich ein System, ein Kosteneffektivitätsmodell auf, in dem die entsprechenden Größen jeweils einfließen und was vergleiche ich womit? Und hier ist der Zeitraum entscheidend. Das heißt, also bei Erkrankungen, bei denen die über lange Zeit gehen, weil sie chronische Erkrankungen sind, spielen Interventionen eine Rolle, die vielleicht auch nur das Fortschreiten der Erkrankung fixieren, also eine Verschlimmerung vermeiden und nicht unbedingt zur Verbesserung führen. Das sind dann besondere Herausforderungen für solche Kosteneffektivitätsanalysen. Und insbesondere im Kontext mit den ATMPs, also den Zell- und Gentherapien, die ja zunächst mal von einer einmaligen Intervention ausgehen und die Aussicht auf Heilung versprechen, kommt es natürlich darauf an, welche Zeiträume letztlich betrachtet werden und welche Einflussgrößen hier auch verwendet werden. Also das sind methodische Herausforderungen, die in manchen Systemen schon fest etabliert sind, in vielen anderen aber nicht. Insgesamt geht man aber davon aus, dass es zunimmt. Das bedeutet, dass es zu einer Harmonisierung kommen muss in den Unternehmen zwischen der Forschungs- und Entwicklungsstrategie, der R&D, und den HEOR, also Health Economics and Outcomes Research, den gesundheitsökonomischen Abteilungen und dem Market Access als übergreifende strategische Disziplin, die ja auch einen Blick auf Pricing und Reimbursement hat. Also hier ist das Gebot der Stunde eine Harmonisierung, eine Verschränkung, eine Synchronisierung dieser einzelnen Tracks, auch mit der Notwendigkeit, organisatorische Anpassungen vorzunehmen. Und der dritte große Aspekt, der sich mit den beiden anderen auch ein bisschen vermischt, und Sie merken, dass das überlappt, ist der Begriff der Affordability. Ein Begriff, der schon beim letztjährigen World EPA-Kongress auftauchte und diesmal noch viel, viel stärker war. Also die Frage, was können sich Systeme eigentlich leisten? Also ist es affordable? Können wir uns das leisten? Insbesondere angesichts der exorbitanten Kosten einzelner Interventionen, insbesondere der ATMPs. Erinnern wir uns, vor 5 bis 6 Jahren war das teuerste Medikament der Welt. Noch kostete ungefähr 350.000 bis 450.000 Euro oder Dollar pro Jahr. Und in diesem Jahr ist das teuerste Medikament, kostet 3,5 Millionen Dollar oder sogar etwas mehr. Allerdings natürlich für eine einmalige Intervention, wenn es denn tatsächlich klappt und anschlägt. Also das wird seitens der Kostenträger natürlich mit größter Sorge gesehen. Und es stellt sich eben auch hier die Frage, wie lange wird man sich das leisten können? Und insbesondere bei inkrementellen Wertzuwächsen, also nicht bei echten Gamechangern, sondern bei Interventionen, die ja zu einer Verbesserung führen, aber eben nicht zu einer binären Verbesserung, also wo es bisher nichts zu therapieren gab, jetzt plötzlich ein therapeutischer Durchbruch. Und wie viel können denn inkrementelle Wertzuwächse noch entsprechend mit höheren Preisen vergütet werden? Interessant war, dass sich so eine gewisse Meinung durchsetzt, dass es zu Kappungsgrenzen kommen muss. Kappungsgrenzen heißt, dass es also bestimmte Höchstpreise nur geben darf in den jeweiligen Systemen für eine bestimmte Intervention. So wie das englische System ja mit den Quali-Grenzen, die mit entsprechenden Pfundbeträgen hinterlegt sind, schon tut. Und es wird allgemein erwartet, dass also die einzelnen Systeme dadurch dann entsprechend rationieren, indem sie sagen, es gibt für eine bestimmte Intervention nur das als Höchstpreis und die Industrie muss dann eben entsprechend sich damit zufrieden geben. Das wird sicherlich noch ein signifikantes Problem. Was auch deutlich wurde, ist, dass neue Medikamente ja nicht konkurrieren mit dem Standard of Care, sondern die hochpreisigen Medikamente eben konkurrieren mit dem gesamten Budget. Heißt aus Sicht des Kostenträgers oder des Budgetholders, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, ob eben eine weitere Therapie in den Warenkorb aufgenommen werden kann oder ob das gleichzeitig bedeutet, dass konsequenterweise andere Therapien dann herausgenommen werden können, weil das Gesamtbudget eben nicht beliebig erweiterbar ist. Also es gibt einen Wettbewerb gegen andere Indikationen, wenn man das so sagen möchte. Und das ist natürlich entsprechend zu beachten, auch in der Vorbereitung von entsprechenden Pricing-Strategien. Ein paar Unterpunkte wurden auch bei diesen Diskussionen deutlich. Also Fragen des Value-Based Pricing bzw. des Value-Based Contracting. Also kann ich für bestimmte Therapien, für innovative Therapien aus dem ATMP-Feld, sprich Gen- und Zelltherapien, Verträge entwickeln mit den Kostenträgern, die den Erfolg dieser Therapie in gewisser Hinsicht berücksichtigen oder die über Annuitäten den hohen Preis über mehrere Jahre strecken. Hier sind in verschiedenen Ländern einige Erfahrungen gemacht worden. Insgesamt wird das aber doch sehr kritisch gesehen, weil die Transferierbarkeit oder die Operationalisierung sich außerordentlich schwierig gestaltet. Das hat sicherlich mit der Datenverfügbarkeit zu tun, mit den Controlling-Möglichkeiten durch die Kostenträger, aber eben auch mit den sehr, sehr individuellen Verläufen der einzelnen Patienten. Und da es sich ja meistens eben um kleine Patientengruppen handelt, ist hier mit einem statistischen Mittelwert zu rechnen schwierig und lässt sich letztlich so nicht unbedingt umsetzen. Das heißt, die Schwankungen zwischen den einzelnen Patienten sind dann zu hoch. Was sicher klar wird, ist, dass Gen- und Zelltherapien, obwohl sie ein immenses Potenzial haben, nicht für jede Erkrankung tatsächlich geeignet sind. Und zwar eben nicht notwendigerweise aus medizinischen, sondern aus ökonomischen Gründen. Also wenn in einer Erkrankung, in der es einen stabilen und etablierten Standard of Care gibt, eine Gen- und Zelltherapie möglicherweise vielversprechend ist, müsste berücksichtigt werden, wie groß ist denn tatsächlich diese Patientenpopulation und ist es aus Sicht der Affordability denn tatsächlich ratsam, in dieser Patientenpopulation entsprechende Interventionen zu entwickeln? Oder bedeutet das dann eben nicht auch, dass dies sehr viel günstiger geschehen muss? Das heißt also, insbesondere bei etablierten Therapiestandards sind die Aussichten eher einer inkrementellen Verbesserung. Und das lässt sich natürlich mit hochsignifikanten Kostensprüngen nicht zurecht ins Gleichgewicht bringen. Also das ist sicherlich ein strategischer Aspekt, der in den einzelnen Unternehmen diskutiert werden muss hinsichtlich der Pipeline-Planung und der Entscheidung, in welches Indikationsgebiet man denn weiter investiert und welches man weiter entsprechend entwickelt. Also auch hier sind die ökonomischen Betrachtungen, die gesundheitsökonomischen, aber auch die Betrachtungen hinsichtlich des Market Access als übergreifende strategische Disziplin ganz, ganz frühzeitig schon anzustellen, um die Entscheidungen vielleicht besser, zuverlässiger zu machen und zu verhindern, dass nach großen Investitionen am Ende man keine Chance hat, auf diesem neuen Markt sich entsprechend zu etablieren. So, das war im Schnelldurchlauf die Zusammenfassung des World Evidence Pricing und Access Kongresses und davor des Kongresses für Advanced Therapies durch Lydia Frick. Ich hoffe, dass für die Zuhörer hier einige interessante und wichtige Informationen zusammengefasst wurden. Gerne stehen wir für weitere Rückfragen bereit. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören beim Profcast, dem Podcast für seltene Erkrankungen und ihre Therapien.